Gute, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Jetzt gerade aus der Oberlandstraße in Tempelhof, wo wir unsere wunderbaren Probenräume haben in den alten Filmstudios der UFA. Schön, dass du da bist.
Hallo, freue mich auch.
Die meisten Leute kennen dich ja als Schauspielerin. Das heißt, es stimmt inzwischen nicht mehr, denn ich wollte nur so eine elegante Überleitung machen, weil jetzt sitzt du ja hier als Regisseurin.
Ja.
Und das machst du, ich weiß gar nicht, ob es vor allen Dingen jetzt das Regieführen ist oder auch die Schauspielerei oder was ist da inzwischen mehr geworden?
Naja, ich habe vor 3 Jahren, habe ich gesagt, ach jetzt, bevor es zu spät ist, bevor mich überhaupt niemand mehr will, sag ich mal lieber, jetzt will ich nicht mehr. Dann wollte ich denen allen gleich schon mal ein Schnippchen schlagen. Ja. Und habe gesagt, nee, spiele nicht mehr. Und weil die Regie mir einfach auch viel, viel, viel mehr Spaß macht, weil das jetzt seit 14 Jahren neu ist. Und die Schauspielerei ist ja seit 45 Jahren dann doch nicht mehr neu. So, ich wollte halt was Neues machen. Ja. Und deswegen mache ich jetzt eigentlich mehr Regie.
Genau, und das machst du ja auch sehr erfolgreich. Jetzt aktuell läuft bei uns hier, es ist nur eine Phasehase in deiner Regie. Ja. Da ich die Entstehungsgeschichte der ganzen Sache kenne, weiß ich ja auch, dass du die Initiatorin bist, dass es überhaupt von diesem Titel ein Stück gibt.
Ja.
Denn ich weiß noch, du kamst auf mich zu und du hast gesagt, hier ist was ganz Witziges, das könnte man bestimmt gut auf die Bühne bringen. Dann habe ich mir das durchgelesen, habe dann die Originalautorin kontaktiert, die dann versucht haben, eine eigene Fassung zu schreiben, die weder dir noch mir, also dem ansprach, wie wir es uns vorgestellt haben.
Ja, die schreiben halt sonst Glossen und Romane und dann haben sie halt irgendwann gemerkt, ach, das ist doch ein anderes Medium, so ein Theater und ja. So, und dann haben sie es letztlich abgegeben an den Stefan Vögel.
Genau, das war ja auch deine Initiative, soweit ich das weiß.
Mit dem Verlag auch.
Mit dem Verlag an Stefan Vögel das dann zu geben, der auf der Basis der Kurzgeschichten von den beiden.
Ja, Maxim Leo und Jochen Gutsch.
Genau, dann ein ganz eigenes Stück geschrieben hat, aber sich bezogen hat auf das Buch.
Absolut. Ne?
So ist es, Und nun ist es ein schöner Erfolg. Es ist nicht nur jetzt in Berlin ein Erfolg, sondern war ja schon vorher in Hamburg ein großer Erfolg und auf Tournee. Und es, wofür ich weiß, wurde es auch in vielen Städten nachgespielt. Also du warst die Erste, die es rausgebracht hat.
Ja, wir hatten die Uraufführung, die absolute Uraufführung erst alles.
Gibt es mehr als Uraufführung eigentlich? Absolute?
Ja, absolute Uraufführung. Das ist die Uraufführung.
Ah ja, genau.
Also ja, du bist auch urgroß. Also gibt es auch Uraufführungen. So, haben wir das geklärt jetzt.
Genau. Also, wenn ich so jetzt hier auch so drüber lachen muss. Also wir kennen uns ja wirklich schon länger.
Ja, sehr länger.
Sehr länger. Genau. Ja. Und immer wenn ich mit dir zusammensitze, dann muss ich zwangsläufig an die 80er Jahre denken. Und ich rede über das vergangene Jahrhundert.
Ja.
Weil da haben wir uns kennengelernt und waren beide wirklich noch sehr jung.
Sehr jung.
Genau. Und das Interessante für mich, und da muss ich immer wieder drüber schmunzeln, als wir uns kennenlernten, das war auf der Bühne des Theaters am Kurfürstendamm.
Ja.
Und da hast du meine Mutter gespielt.
Ja. Dabei.
Also es war auch das Einzige, weil ich überhaupt jemals auf einer Bühne stand.
Ja, wirklich?
Danach zum Glück nie
danach
mehr.
Danach nicht mehr?
Nein, genau.
Hast dir gereicht?
Ja, es war für mich, es ist nicht mein Ort. Also ich liebe ja Bühne. Ich liebe auch alle Leute, die da oben auf der Bühne stehen. Und liebe auch alles ringsherum, wie so ein Theater entsteht. Aber auf der Bühne zu stehen, ist nach wie vor nicht mein Liebstes.
Nee.
Und schon gar nicht eine Rolle spielen.
Kannst du den Text noch?
Den Text kann ich noch. Also es war wirklich eine kleine Rolle. Also es ging schon, mein erster Satz war, Sie haben was gebacken. Ja, es war eine kleine Rolle, die ich gespielt habe.
Du hast einen Lehrling gespielt.
Einen Lehrling. Nur im letzten Bild bin ich mal 20 Minuten aufgetreten insgesamt. Das ganze Bild dauerte so lange. Aber du hast eine der Hauptrollen gespielt. Du bist durch das Stück gegangen, die Durchreise von Kurt Flato mit Georg Thomalla und Eckhard Fritsch.
Mann, wer da alles dabei war, ne?
Ja, also und du warst eigentlich die zweite Hauptrolle nach
Thomalla.
Nach Thomalla, genau. War ein Riesenerfolg damals, auch ein tolles Stück, ging so durch die Berliner.
Das haben wir
Zeiten.
Damals in den guten alten Zeiten, 6 Monate am Stück gespielt.
Ja, genau. Und zwar auch montags, selbstverständlich.
Das habe ich verdrängt.
Für mich war das ja damals eine extrem spannende und prägende Zeit. Ich war 19, muss man dazu sagen. Und
ich war 5 Jahre älter.
Ja, das hat sich ja jetzt verspielt.
Das hat sich, ist nicht mehr so. Du bist jetzt älter.
Genau. So, hier brechen wir ab.
Aber wir sind nach dem Stück, weiß ich, sind wir immer um die Häuser gezogen.
Genau, das
und
wollte
zwar,
ich jetzt. Genau.
Ach so, Entschuldigung.
Nee, das kannst du auch gerne sagen.
Also wir sind ja, da gab es ja dann den Dschungel, ne? Und dann sind wir da immer hin. Und es war schon immer so eine Zitterpartie, kommt man überhaupt rein? Weil es war immer anders. Entweder du bist reingekommen oder du bist nicht reingekommen. Also wir sind immer reingekommen. Wir sind immer reingekommen. Aber wir haben auch keine Kohle gehabt. Auch wenn ich da gespielt habe und du auch gespielt hast. Aber so wirklich, also so viel Geld haben wir noch nicht verdient, dass wir da jeden Abend irgendwie das hätten da irgendwie krachen lassen können. Und dann gab es immer irgendjemanden in der Truppe, weil wir waren natürlich mit mehreren unterwegs. Viele deiner Freunde waren auch dabei. Und ich weiß nur, Kater und, ach Gott, ja, ganz viel. Und dann hieß es immer, einmal sagt dann jemand, okay, ich gebe eine Runde aus. Und dann sind alle aufs Klo und haben am Wasserhahn was getrunken.
Genau. Bloß nichts ausgeben. Das war der, das war das, das war
die Challenge. Wir hatten ja nichts.
Genau. Wir sind da wirklich nur zum Tanzen gegangen, aber das wirklich oft.
Ja,
und
oft.
Ich weiß, Dschungel war ich das erste Mal, da war ich 14, glaube ich.
Was?
Ja, ich habe so getan, als wäre ich 15.
Das du warst 14?
Ja, ja.
Nee.
Doch, ich war leider viel zu früh unterwegs, aber war trotzdem eine tolle Zeit. Und wir waren, das Florian gab es damals noch, da waren wir auch viel nach der Vorstellung.
Und?
Weil der Dschungel war natürlich erst später.
Ja, da ging es erst nach. Und dann ist man so morgens um 3, ist man ins Schwarze Café und hat da was gegessen.
Genau.
Und dann noch.
Hat ja rund um die Uhr auf.
Ja, 24-7 Berlin damals, ja. Das war schön. Und dann sind wir, weiß ich noch, manchmal bin ich dann auch noch morgens um 8 oder so. Ins Campi zum Frühstücken.
Ach ja, da war ich nicht dabei. Komisch.
Nee, da war ich dann alleine.
Campi zum Frühstück. Ah ja, interessant. Das ist ja eine interessante Reise in die Nacht.
Ja, das war auch gut. Ja, ja. Und dann hast du ja, hast dich hingelegt für ein paar Stunden und zack, abends wieder auf die Bühne.
Mhm. Mhm. Ja, also deswegen. Also für mich war das alles sehr abenteuerlich, aber ich habe es nicht weitergemacht. Also ich wollte nicht weiter Schauspieler sein. Ja, bei mir war das alles viel zu aufregend. Also wenn mal irgendwas passiert ist, was nicht so einstudiert war, dann war mir gleich sehr unangenehm.
Aber das ist uns ja allen unangenehm. Aber es geht vorbei, Martin.
Ja, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch eine Karriere anfange. Danke, dass du es versuchst.
Das ist nicht schlimm. Guck, bei der Durchreise ist zum Beispiel Folgendes passiert. da gab es doch eine Szene. Da hatte ich den Tomala, also den Herrn Salomon, wollte ich darum bitten, irgendwie einem Angestellten, in den ich verliebt war und der ein bisschen auch in mich verliebt war und der aber kein Geld hatte, wollte ich, dass der ihn vielleicht irgendwie bei dem Kollegen, wo der den Anzug kaufen konnte, mit dem irgendwie verhandelt, damit er den Anzug billiger bekommt. Und es war, Tomala stand also auf der Bühne an seinem Pult und so und ich musste zu ihm hingehen und sagen, ah, oh, Herr Salomon und so und ich habe so gesagt, was ich so dachte, was ich sagen muss, also mein Text, und dann reagierte der nicht. Dann habe ich es nochmal gesagt und er reagierte schon wieder nicht. Und dann habe ich einen kalten Schweißausbruch gehabt, natürlich. Ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Kriegst du Schnappatmung? Was mache ich jetzt? Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt ja nicht nochmal das Gleiche sagen, das merken die Leute doch. Und dann hörte ich, wie Georg Tomala so hinter vorgehaltener Hand, ne, so ganz leise gesagt hat, ich brauche die Zahl. Ich brauche einfach nur die Zahl.
Das heißt, du hast denselben Text, den richtigen Text gesagt, aber leider falsch, oder wie?
Ich hab nicht gesagt, wie viel der Anzug kostet. Und das brauchte er aber. Und ich habe immer gedacht, er hängt. Das ist das Allertollste. Dass Schauspieler immer denken, die anderen sind schuld. Dann denkst du, ich habe gedacht, oh, der hängt, der Arme. Oh Gott, der Arme hängt. Und nix, ich war der Depp. Genau. Ich war der Vollhonk. Sowas also, passiert natürlich ja, auch genau. ganz also, oft.
Man muss dazu sagen, die Durchreise, das war ein Stück, das ging über eine jüdische Firma in Berlin über viele Jahrzehnte.
19 Jahre insgesamt.
Also wirklich eine tolle Geschichte. Und war auch, Georg Thomalla war auch großartig. Mhm. Also war wirklich so alte Schauspielkunst. Ne? War echt schön.
Ja, aha. Dafür habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe sowieso das meiste von den Kollegen gelernt, muss ich sagen. Also ich habe ja bei deinem Vater, bei Jürgen, bei dir habe ich auch assistiert.
Stimmt, ja.
Ja, bei deinen Anfängen habe ich assistiert.
Genau, im Magazin.
Im Magazin, ja. Genau. Ja. Da waren wir ja alle.
Ja.
Da waren wir alle. Also auch der Schneider aus Hamburg und so. Also wirklich, da war schwer was los. Mhm. So, das waren, ich sag mal, die Anfänge der nächsten Generation. Ja. Dann habe ich assistiert bei Wolfgang Spier natürlich. Mhm. Und ich bin halt alles durchlaufen und so. Und ich habe halt von Thomalla, von Juncker, von Paul Hubschmidt, von all diesen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, wahnsinnig viel gelernt. Viel mehr als auf einer Schule. Mhm. Weil du durch Beobachtung und durch Tipps und so, du kriegst so viel mit. Du kriegst mit, wie man was macht, wie man am besten etwas über die Rampe bringt. Es klingt immer so, ich bringe etwas über die Rampe. Das ist halt schwer, Emotionen so zu transportieren, dass es beim Publikum unten ankommt. Das ist echt nicht leicht. Und das habe ich von denen allen gelernt.
Ja, na vor allen Dingen, Komödie ist ja nicht leicht. Ja, ne? Das ist ja, stellen wir immer wieder fest, dass manche auch sehr, sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen mit der Komödie sich wirklich schwer tun. Timing und so weiter ist nicht ganz einfach.
Ja, und es gibt so, also abgesehen vom Timing ist es ja auch so, dass bei der Komödie ist es ja nur komisch, wenn du jemanden quasi beobachtest, der sich unbeobachtet fühlt. Also muss der so sein, als wäre das dieser Augenblick in dem Moment genau das passiert. Und das ist halt schwierig. Mhm. Das ist das Allerschwerste. Und vor allem ist das Schwerste, das immer wieder herzustellen und immer wieder herzustellen, weil das passiert dann natürlich, die Leute lachen, der Schauspieler freut sich, ah, ist gut angekommen, ja, super, ah, das nächste Mal drückt er ein bisschen drauf, macht ein bisschen mehr, was es gar nicht braucht, die Leute lachen wieder und er denkt, ah, das war gut, dass ich mehr gemacht habe, dann macht er noch mehr, dann lachen die Leute plötzlich nicht mehr, weil sie merken, aha, da hat jemand eine Pointe angekündigt, das lasse ich mir nicht gefallen, da lache ich nicht, so, und dann macht der Schauspieler was ganz Bescheuertes, dann macht er noch mehr. Statt wieder von vorne anzufangen, um sich darauf zu besinnen, ach, wie haben wir das eigentlich ins, ach so, ja, das muss weg. Nein. Und dann passiert Folgendes, dann hast du irgendwann auf der Bühne nur noch Schaum. Es ist nur noch Schaum, nichts anderes mehr. Und dann ist halt auch die Lacherei ein bisschen dumpfer, ne? Das ist halt so.
Ja. Nutzt dir deine Erfahrung als Schauspielerin, nutzt die dir die beim Regieführen oder ist es ein ganz anderer Blick, den du da aufsetzt? Oder kannst du gut nachvollziehen, wie es den Schauspielerinnen und Schauspielern da geht? Oder guckst du einfach auf das Ganze oder auf die Situation? Oder also fruchtet sich das gegenseitig oder ist das ein ganz anderes Metier?
Naja, es ist schon was völlig anderes. Natürlich, als auf der Bühne zu stehen davor. Das ist ja, Schauspieler denken ja immer, sie wissen alles besser und sie können es einfach besser.
Redest du da aus Erfahrung?
Ja,
oder
ich
ist
rede
das,
aus Erfahrung.
Ach so, gut.
Ich habe mich auch gedacht. Wenn der andere Regisseur gesagt hat, ja, da kommst du da rein und dann gehst du da hin und dann machst du das und das. Da habe ich mir gedacht, so eine Scheiße. Wieso das denn? Ich kann doch auch das und das und das machen. Und also so. Ich weiß, also das Gute daran, die eine Seite ist, ich weiß, wie die sich fühlen. Ich weiß, warum die mit dem Text gerade Schwierigkeiten haben. Das weiß ich alles. Ich weiß auch, warum einer an dem Tag an dem Tag vielleicht nicht so gut drauf ist. Weil das siehst du gleich. Du weißt gleich, aha, heute ist ein guter Tag, heute ist ein schlechter Tag. Mhm. Oder heute ist ein Tag, I blame it to someone else. Ja, das gibt's ja auch. Das hilft mir schon, weil ich das als Schauspielerin alles kenne. Das weiß ich. Ich weiß das. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass zu viel Verständnis auch nicht gut ist. Weil du musst natürlich als Regisseur, als Regisseurin, musst du natürlich auch, du musst auch ein bisschen die Zügel ein bisschen straffer halten manchmal. Und das fällt mir halt total schwer, weil ich denke immer, die Armen, Oh Gott, oh, jetzt sind sie aber aufgeregt oder so. Mhm. Oder jetzt haben sie das Stück schon 30 Mal gespielt und jetzt denken sie, sie wissen alles. Aber sie wissen natürlich nicht alles, klar, weil wenn ich vorne sitze, ich sehe einfach, was nicht funktioniert und was funktioniert. Mhm. Und da muss man mir vertrauen und dann muss man auch mit mir arbeiten wollen. Mhm. So, sowas verschiebt sich natürlich. Aber das ist bei mir ganz... Ich bin zu nett einfach. Ich kann die Zügel nicht so straff machen, wie es vielleicht andere Regisseure oder Regisseurinnen machen, weil ich immer denke, ach komm, der braucht halt seine Zeit. Ich habe ja auch meine Zeit manchmal gebraucht. Bei mir war es manchmal so, dass ich erst bei der ersten Voraufführung ist bei mir überhaupt der Knopf aufgegangen. Da war es plötzlich hell in meinem Kopf. Mhm. Vorher war es immer dunkel. Und das hat bei mir halt so lange gedauert. Und dann denke ich immer, ja, der braucht vielleicht noch oder die braucht vielleicht
aber
noch.
Aber ist es nicht auch eine Qualität? Also wenn ich dir so zuhöre, würde ich denken, das ist doch eine gute Einfühlung sozusagen in die verschiedenen Personen, die ja da stehen. Das sind ja auch nur Menschen.
Ja, aber verschiedene Personen, da sagst du was Richtiges. Also es ist nämlich so, dass die einen können damit gar nicht umgehen und die brauchen eine Grenze. Mhm. Es gibt Schauspieler, die provozieren dich. Die provozieren dich, indem sie einfach... Das, was du ihnen vorschlägst, weil du kannst ja nur Vorschläge machen, ja, ausführen müssen die das ja, die machen das einfach nicht. Mhm. Und du weißt aber, weil du es siehst und hörst, dass es gut wäre, wenn sie das machen würden. Mhm. Und dann sagst du nochmal, probier's mal aus. Mhm. Und und er macht's wieder nicht. Und er macht's nicht. Und dann gebe ich irgendwann auf und denke mir, okay, dann funktioniert das halt nicht, die Szene, dann bist du selber schuld. Mhm. Und dann lasse ich da meistens los. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige oder diejenige merken, oha, mit mir wird ja gar nicht mehr gearbeitet. Mhm. Das mögen sie natürlich auch nicht, weil sie sehen, dass mit den anderen Kollegen gearbeitet wird und was dabei rauskommt. Entweder sie kommen dann wieder und wollen wieder arbeiten oder sie ziehen das Ganze durch. Und dann bist du einfach verraten und verkauft. Dann ist es Wolfgang Spier hat gesagt, Regie führen ist das langsame, quälende Verabschieden von den eigenen Vorstellungen. Gut, das stimmt zum Teil auch. So, das ist halt die eine Sache, dass die dann irgendwann zurückkommen und sagen, okay, jetzt will ich doch arbeiten, jetzt glaube ich das doch. Und dann gibt es eben welche, die machen das nicht. Und dann kannst du auch nichts machen. Ich sage dann immer, kannst du es nicht oder willst du es nicht? Was ist der Grund? Mhm. Ich würde es gerne wissen. Mhm. Wenn du es nicht kannst, würde ich dir gerne helfen. Wenn du es nicht willst, hast du Pech gehabt.
Okay. Ist es deine Erfahrung, dass es mehr mit Männern bei dir passiert oder auch ist es ganz egal oder mit Frauen mehr? Das hängt vor allem vom Charakter ab oder vom...
Das hängt ganz oft, also es ist Männer und Frauen, beides, also das gibt es nicht mehr. Bei Männern vielleicht mehr, weil es mehr männliche Rollen gibt, ne?
Ach so, okay.
Ja, aber ansonsten hat es damit nichts zu tun.
Meine Erfahrung ist ja, ich mache ja auch Regie.
Habe ich gehört, sehr erfolgreich auch.
Oft die Verführung übers Ausprobieren funktioniert oft. Also das ist auch nicht immer. Also ich gebe dir absolut recht, das ist ganz viel Regie führen ist ganz viel Psychologie und Menschenkenntnis oder die eine Person muss so und die andere muss so und irgendwann zum Schluss hast du ja das Ziel, dass alles zusammenkommen soll. Ja.
Und dann ist es doch ein Ganzes geworden.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es ja viel durch Ausprobieren, weil im Prinzip, also dieser Beruf, den wir da ausüben, der hat ja auch, manchmal denke ich, wenn uns andere Leute beobachten würden, dass man wirklich spielt, ne? Man probiert ja Dinge aus und ist manchmal ganz albern, manchmal ganz konzentriert und natürlich immer sehr ernsthaft bei der Sache, aber manchmal darf man eben auch richtig spielen lassen. Das ist ja auch was Tolles.
Ja, das ist super. Mhm. Und bei mir, also ich bin ja kein autoritärer Regisseur, oder bin ich nicht, überhaupt nicht. Bei mir darf jeder wirklich alles vorschlagen. Mhm. Ich sag auch, ich gebe immer so eine kleine Gebrauchsanweisung über meine Person.
Ah ja.
Wenn ich, ja, die kennen mich ja nicht oder manche kennen mich nicht. Ja. Und dann ist so eine Gebrauchsanweisung gar nicht schlecht. So.
Und wie lautet die? Magst du die uns hier mit uns teilen?
Die ist, ich sage immer, Leute, ich bin ein Mensch, ihr seid ein Mensch, ne? Oder
das
viele
ist,
Menschen.
Das ist die Gebrauchsanweisung.
So geht's schon mal los, so fange ich an, meistens. Und dann sage ich, ihr könnt mir alles anbieten, alles. alles anbieten. Mhm. Ich werde euch auch immer anbieten. Es kann sein, dass das, was ihr mir anbietet, nicht gut ist. Dann ist es so, weil ich es entscheide. Und es kann aber auch sein, ich schlage euch etwas vor und dann merke ich am nächsten Tag oder nach einer Woche, dass es ein richtiger Kackmist ist. Und dann sage ich das auch. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das verschleier. Es gibt ja Regisseure, die verschleiern, die inszenieren irgendwas und dann merken sie nach ein paar Tagen, es ist nicht gut. Und dann würden sie aber nicht auf die Idee kommen zu sagen, okay, mea culpa, ich habe mich geirrt. Aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass man weiß, dass man sich irren kann und dass man sich auch irren darf. Weil irren ist überhaupt nicht schlimm. Irren bringt einen ja auch weiter.
Mhm. Bist du eine Regisseurin, die, da stelle ich ja immer wieder fest, da sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, gehst du gleich in die Handlung, also ins Ausprobieren, oder sitzt du gerne am Tisch und alle lesen 1, 2, 3, 4 Tage? Es gibt Regisseure und Regisseurinnen, die lesen 2 Wochen lang nur am Tisch und gehen dann erst auf die in Aktion. Wie machst du das in der Regel?
Also ich gehe da so ein bisschen von mir aus. Ich kenne das auch, dass man eine Woche oder 2 Wochen immer nur liest, beziehungsweise im Halbkreis sitzt oder Rücken an Rücken sitzt und den Text macht, damit der Text einem gehört. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir ist das so, wenn ich dann irgendwann bin ich des Textes überdrüssig, und dann mache ich so Sachen, dass ich dann plötzlich den Text in bayerischen Dialekt oder so sage. Und dann denkt der Regisseur, das ist ein Vorschlag, und merkt aber nicht, dass mir Kacke langweilig ist und dass ich es deswegen mache. Und ich habe festgestellt, in dem Augenblick, wo ich dann anfange zu spielen, ist der Text weg. Kann ich den Text nicht mehr. Weil mein Hirn dann plötzlich so viel mit anderen Dingen zu tun hat, dass es den Text vergisst. Das schmeißt den Text einfach raus und sagt, jetzt kümmern wir uns mal darum, später gehen wir nochmal auf den Text zurück. So, und deswegen ist es so, ich bespreche gerne die Rollen, also die verschiedenen Persönlichkeiten, deren Vergangenheit, was die wollen. Also ich gehe auch relativ psychologisch an die ganze Sache ran, an den Einzelnen, und bespreche das, was der auch will und so. Und mache da auch im Text, damit man auch weiß, innerhalb des Textes, wie kann ich den Text so brechen, dass er das von meinem Rollenperson zeigt, die ich zeigen möchte oder nicht zeigen möchte. Mhm. Ne? Mhm. Also ich arbeite viel mit dem Text, inhaltlich auch, und was es mit der Person zu tun hat, mit der Rolle. Das mache ich sehr gerne, weil das hilft, finde ich, sehr, die einzelnen Charaktere rauszuarbeiten. Dann ist es nicht so schwampfig und du hast immer die gleichen Leute da quasi, die immer gleich betonen oder das betonen, was der Regisseur so wollte, sondern es werden dann schon einzelne Charaktere. Und das finde ich wichtig. Deswegen, aus eigener Erfahrung, mache ich diese 2 Wochen Textgeschichten, das mache ich nicht so gerne, weil ich oftmals gemerkt habe, ich verliere dann Zeit, um auf der Bühne auch Dinge auszuprobieren, die mit Gängen zu tun haben und so. Ja. Und die Zeit habe ich einfach verloren, weil du hast nur 6 Wochen Proben und davon halt 5 Wochen auf der Probebühne und 1 Woche im Theater, wo eh schon alles gegessen ist im Grunde. Und ich brauche die, in den 5 Wochen muss ich das alles ausprobieren, ob da noch ein Gang möglich ist, ob hier noch irgendwas möglich ist, damit die nicht so statisch irgendwie sind. Wenn ich 2 Wochen nur Text mache, dann, ja, dann lasse ich die da auch auf der Bühne einfach nur sitzen. Und da habe ich einfach keine Lust drauf.
Ja, verstehe. Wenn du an man muss ja den ganzen Titel sagen, es ist nur eine Phase, Hase, zurückdenkst, als du den Text damals vorgeschlagen hast, ne, als dir dieses Buch in die Hände gefallen ist, bevor es ein Theaterstück wurde.
Ja, und bevor es ein Kinofilm wurde.
Genau, das kam ja auch noch dazwischen.
Ja.
Was hat dich daran fasziniert? Also was fandst du daran witzig oder was hast du gedacht, warum muss das Ding... Kannst du dich überhaupt noch da zurückspulen?
Das weiß ich nicht. So lange ist es ja nicht her. 3 Jahre, glaube ich.
Ja gut, aber weil so viel passiert ist und inzwischen hast du natürlich das Stück inszeniert.
Ja,
und
aber das vergesse ich nicht, weil das ja quasi mein Baby ist. Es ist ja mein Baby. Das habe ich auf die Welt gebracht.
Genau. Erinnerst du dich an die Geburt, um mit dieser
Metapher zu arbeiten? Ja, die Geburt, die war eine schöne Geburt. wirklich, war nicht so schlimm, wie man sonst immer, war eine schöne Geburt. Ja. Also ich weiß, ich war bei Dussmann und da gibt's ja immer so den Spiegel-Bestseller-Stapel und da bin ich da hängen geblieben, weil den Titel fand ich lustig, es ist nur eine Phasehase. Mhm. So. Und da bin ich da hängen geblieben und habe da in dem Buch so rumgeblättert und habe so ein bisschen quer gelesen und dachte mir, das ist ja toll, das ist ja lustig. Was mir Spaß daran gemacht hat, war, dass du plötzlich erfahren hast, wie Männer so denken.
Also es geht ja um Männer, die in eine Phase geraten und denken, so, das war's jetzt.
Ja, genau.
Also es wird ja über Männer lustig sich gemacht, sagen wir mal so, sowohl in dem Text wie auch in dem Stück.
Ja.
Genau, und das hat dir daran gefallen.
Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Naja, es ist so, dass in dem Buch, da gibt's eben Geschichten, wo du denkst, ach, so ticken die Männer. Ach, daher kommt das. Ach, so deswegen. Ich habe also so immer so Aha-Erlebnisse gehabt. Und das fand ich super. Und dann habe ich gedacht, okay. So etwas gibt es nicht als Theaterstück. Also es wird sich natürlich immer über Paare lustig gemacht oder nicht lustig gemacht. Oder es gibt Verwechslungen, lalalala, das Übliche, was man so kennt. Oder es gibt die schwitzende Frau, die im Klimakterium ist und dicker geworden ist. Und nee. Aber über Männer gibt es nichts. Und dann habe ich gedacht, es wird Zeit, dass es jetzt auch mal was über Männer gibt. Damit auch die Frauen mal erfahren, was in dem Kopf ihres Ehemannes alles so vorgeht, was er gar nicht sagt.
Mhm, verstehe. So, nicht sagen, das können ja Männer gut.
Nicht sagen können sie super. Dafür können wir Frauen viel sagen, auch super.
Ja, gut, okay, das waren jetzt zwei archetypische.
Ich darf das.
Ja,
als
genau.
Frau sagen, dass ich als Frau viel rede.
Ja.
Das merkt man ja auch hier.
Ja, das
sag
ist
du
ja
jetzt
sehr,
mal was.
Nee, das ist sehr schön, finde ich. Das ist total angenehm. Oh Gott, das ist so ein Satz aus meiner früheren Familie. Seid mal leise, Martin will was sagen.
Gott,
da
ja.
Konnte ich natürlich nichts mehr sagen dann. Okay, aber das war...
Wie
genau.
Furchtbar ist das? Furchtbar. Scheiße. Ja. Gut, da bist du aber raus.
Da bin ich raus. Ja, hat einige Zeit gedauert. Hab gut dran gearbeitet. Inzwischen kann ich auch vor vielen Leuten frei herausreden.
Ja, das ist, und das machst du auch sehr gut.
Ja, aber wirklich. Ich darf nicht drüber nachdenken. Das ist...
Du, ich sag dir was.
Ja.
Es ist ganz oft so, dass man nicht drüber nachdenken darf.
Mhm.
Das ist ganz oft, weil wenn du vorher darüber nachdenkst, was das bedeuten könnte oder was passieren könnte, dann machst du es ja nicht mehr.
Ah, verstehe. Okay,
finde ich.
Darüber will ich das nächste Mal nur nachdenken. Verdammt.
Nicht nachdenken.
Ja, genau, don't nicht nachdenken. Ich darf nicht nachdenken. Ich darf nicht nachdenken. Genau, sehr gut. Okay, siehst du, hast du mir schon einen Regietipp gegeben für das nächste Mal.
Oh Gott, was werden die Leute denken, wenn die das hören?
Ja, irgendwas werden sie denken.
Oh Gott.
Naja, auf jeden Fall werden sie denken, und das ist ja auch spannend, die Ute Willing kommt bestimmt aus Berlin, wenn sie dir zuhören. Dabei stimmt es überhaupt nicht.
Nee.
Also überhaupt nicht deswegen, weil du aus München kommst.
Ja, ich bin ein bayerisches Mädel.
Genau. Und das hörte man auch schon damals, als du ganz frisch in Berlin warst, ziemlich schnell nicht mehr.
Es gab damals im Theater den Bühnenchef, Norbert hieß der, und der hat immer gesagt, Ja, glaubst du das? Dass die nicht aus Berlin ist, das glaubst du doch nicht. Weil ich bei der Durchreise eine Berliner Göre gespielt habe. Ne? Daher kam das auch.
Ja.
Und da musste ich natürlich ein bisschen Berliner Dialekt mir reinschaffen.
Und hast du es dir richtig rangeschafft oder bist du einfach so, dass du einfach die Sprache übernimmst? Geht es dir woanders auch so oder ist es jetzt nur dieses, weil du einfach nach Berlin innerlich gehörst und seitdem ja auch nie wieder weggezogen bist?
Ich bin nicht mehr weggegangen. Also was mir geholfen hat, dass ich sehr schnell bin, das hat mir echt geholfen für den Dialekt, weil die Berliner sind ja auch sehr schnell. Und dass ich so kackend frech war, das hat mir auch geholfen. Und ich habe ein gutes Melodiengehör.
Mhm.
Und das insofern ging das wirklich gut. Und ich habe ja zu Hause mit den Großeltern bayerisch gesprochen, weil die mich auch sonst nicht verstanden. Und mit meiner Mutter und mit meinem Vater Hochdeutsch.
Ja.
Deswegen war das natürlich viel leichter, weil ich diesen bayerischen Singsang, den musste ich nicht erst wegschmeißen, sondern ich konnte diese Berlinerische, was ja auch immer so ein bisschen, das ist ja ganz schnell, es hat einen ganz eigenen Rhythmus und zwar einen ganz schnellen Rhythmus. Und der bayerische Rhythmus, das ist ein bisschen was anderes. Der geht ein bisschen langsamer, der ist bedächtiger.
Ja, ein bisschen ist auch gut. Also ja, das finde ich extrem langsamer.
Ja, sie müssen bedächtig sein, weil wir haben viele Wälder. Nicht?
Ah, okay. Das, deswegen ist das, ja. Also das heißt, ja, die Frage hätte ich jetzt eigentlich stellen wollen, wenn du dann da bist in Bayern, ob du dann ganz einfach wieder umswitchen kannst, aber ja, hast du eben schon gezeigt. Es ist so, die Bayern merken nicht, dass du eigentlich gar keine Bayerin mehr bist.
Nee, ich bin immer noch eine Bayerin, aber ich bin auch eine Berlinerin. Nee, das merken die nicht. Das merken die nicht. Wenn die, kommt dir einer entgegen irgendwo auf dem Dorf und der sagt, grüß dich. Und dann sage ich auch, ja, grüß dich. Okay. Es ist auch sofort ein Du. Man ist gleich beim Du. Aha. Ja. Nur wenn du Hochdeutsch sprichst, dann wirst du nur einmal mit grüß dich. Ja.
Also ich habe das Gefühl, wenn ich in Bayern bin, egal ob in München oder sonst wo, ich muss überhaupt nichts sagen, die erkennen sofort, dass ich nicht von da bin. Ich werde sofort behandelt wie ein, Auszustehender. Ja. Und wenn man in so ein Wirtshaus reinkommt in Bayern, die Tür aufmacht und sich alle Köpfe gleich, die vorher ganz viel geredet haben, so alle in einem Moment zu dir umdrehen und sagen und denken, Saubreus oder sowas.
Ja, das sehen die schon.
Ja, das sehen die sofort.
Das sehen die, ja. Aber das sehen, die sehen es auch, weil du in dem Augenblick, wo sie sich alle angucken, du denkst, oh Gott. Die sehen, dass ich kein Bayer bin.
Werde ich das nächste Mal nämlich anwenden, was du mir beigebracht hast, nichts denken. Ja, das mache ich das nächste Mal.
Das ist gut.
Bei dem Auftritt im Wirtshaus.
Beim Reinkommen schon. Ja, genau. Einfach nichts denken.
Ja, du hast schon erzählt, dass es manchmal natürlich Schwierigkeiten auf Proben gibt. Das ist klar. Das ist ja Arbeit. Ja. Das ist auch ein Prozess jedes Mal. Und eigentlich erzählen wir hier Dinge, die eigentlich hinter den geschlossenen Vorhang gehören.
Das können wir rausschneiden, oder?
Nee, das war alles.
Lass uns rausschneiden.
Nein, aber natürlich, weil natürlich das Publikum sieht ja immer nur das, was das Ergebnis ist von einem ganz langen Prozess. Ne? Und das ist spannend. Und bist du auf irgendeine, ich weiß, das kann man immer schwer sagen, weil das letzte Baby ist immer das Liebste.
Ja.
War irgendwas ganz besonders herausfordernd in deiner Regiekarriere oder auch Schauspielerinnenkarriere, worauf du besonders stolz bist, was ganz den Rahmen gesprengt hat?
Also worauf ich stolz bin, weil die Umstände so besonders waren und weil es sowas auch, was dabei rausgekommen ist, was so besonders war. Das war auch da, das war bei dir auch am Haus. Das war und Gott sprach.
Mhm. Gott sprach, wir müssen reden.
Wir müssen reden, ja.
Mhm. Stimmt, da bist du so ganz kurzfristig dazugekommen.
Ja. Da habe ich auch das Buch komplett umgeschrieben. Da weiß ich noch, da war ich war irgendwo und da riefst du an und hast gesagt, du, ich habe mal eine Frage. Wir haben da ein paar Probleme und könntest du dir vorstellen, die Regie zu übernehmen für dieses Stück und so? Und da muss aber auch noch am Stück was gemacht werden und so. Und da habe ich gesagt, ja, schick's mir, ich lese es mir durch, sag dir morgen Nachmittag Bescheid. Und dann habe ich dich angerufen und habe gesagt, ja, es interessiert mich, ich finde das interessant. Es muss viel, viel gemacht werden. Und ich kann es nur machen, wenn ich dich im Rücken habe und wenn du hinter mir stehst und sagst, jawohl, das ist so. Und das hast du gemacht. Und dann, glaube ich, ist das eine gute Sache geworden. Also das, die Herausforderung war so, es war so eine wahnsinnig kurze Zeit. Ich glaube, es waren 4 Wochen vor Probenbeginn.
Ja.
Es war irrwitzig.
Ich weiß noch ganz genau, dass das Ensemble hatte ich geliebt irgendwie als Regisseurin.
Später. Also,
am
Anfang nicht. Am Anfang haben sie mich
gehasst.
Aber
es war richtig auffallend. Ja, gut.
Ja, na, es sollte ja jemand anders Regie führen. Genau. Und da ist es halt, hat es Probleme gegeben, gesundheitliche. Und jetzt haben die aber, die ganzen Schauspieler schon länger an diesem Stück natürlich auch mitgearbeitet. Die wurden da eingebunden. Mhm. Und jetzt kommt plötzlich jemand ganz anderes. Und ich weiß noch, ich habe einen Anruf bekommen von einer Schauspielerin, die mir erklären wollte, was da so alles los ist und so und wie sie sich fühlen und so. Und also ich wurde quasi darauf vorbereitet, so, hallo, also wir wollten dich nicht, ne? Also das ist so jetzt. Und dann weiß ich noch, dass ich am Telefon gesagt habe, okay, und was glauben Sie, wie es mir geht? Was glauben Sie, wie es mir geht? Ich bin in dieser und dieser Situation. Ich habe 4 Wochen Zeit und ich werde von einem Schauspieler angerufen, der mir erzählt, dass sie mich eigentlich nicht wollten. Sag ich, was glauben Sie, wie es mir geht? Und das hat, glaube ich, einiges ausgelöst, weil das haben die nicht erwartet. Mhm. Das haben sie nicht erwartet, dass ich einfach aufmache und sage, guck mal, ich begebe mich aufs Glatteis und ihr seid dabei, mich zu schubsen. Und das war, glaube ich, ganz gut. Und das war sehr herausfordernd. Mhm. Und das Zweite, was für mich auch, das ist natürlich der Hase, weil ich den geboren habe.
Ja, also die Faserhase.
Der Faserhase, ja.
Ah ja, gut, schön. Ja, Faserhase, es ist nur eine Faserhase, gibt es ja noch eine Weile hier zu sehen.
Ja.
Auch wirklich einer tollen Besetzung, finde ich.
Ja, das ist so lustig und es lohnt sich wirklich. Es ist so wahnsinnig komisch. Auch wenn die über ihre Befindlichkeit, ich darf ja nichts sagen, also.
Wieso darfst du nichts sagen?
Nein, aber es ist so, wo ich auch so, was ich sofort glaube, dass wenn halt das Testosteron nachlässt, ne? Sagen wir mal so. Und diese Körpermitte-Situation nicht mehr so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat. Und es ist ja ganz viel so, dass sich Männer eben darüber auch ihr Selbstbewusstsein holen. Und wenn das jetzt nicht mehr so geht, ja, und wenn sie, bevor sie diese blaue Pille nehmen, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie im sogenannten Zwiegespräch mit ihrem allerbesten Freund sind. Und das ist halt irrsinnig komisch. Ich finde es wahnsinnig komisch zu hören, dass er sagt, ja, ich habe den mal beleidigt und seitdem passiert nichts mehr.
Verstehe.
Ja, das, ich habe ihn mal Schlappschwanz genannt und deswegen macht er nichts mehr. Und dann sagt der andere, was? Du hast ihn schon? Ja, und dann wollte ich es wieder gut machen. Und dann habe ich ihn gelobt und habe gesagt, du bist so toll und so. Und ich finde das wahnsinnig komisch. Es tut mir leid, du bist jetzt ein Mann. Also für mich als Frau ist es sehr komisch.
Ich höre dir auch sehr angespannt zu.
Angespannt?
Also, ja, ich weiß jetzt nicht richtig, was da lustig ist. Aber ich war auch bei der Premiere jetzt nicht da. Ich habe es natürlich in Hamburg gesehen, das Ganze. Ich war jetzt bei der Premiere nicht da, weil ich selbst in Hamburg Premiere hatte. Aber ich gucke es mir jetzt demnächst mal an und werde genau auf diese Szene achten. Und ich habe aber gehört und ich werde da mit ganz vielen Leuten zusammensitzen, die sich wirklich köstlich amüsiert haben. In der Premiere war es so und auch in den nächsten Vorstellungen. Also ich freue mich drauf.
Bei der Premiere ist so ein Fuchs vorbeigelaufen.
Ja, das ist ja auch das wusste ich gar nicht. Es gibt auch diesen Handballverein Füchse Berlin.
Ach.
Das Reinickendorf ist der Fuchs.
Ach so.
Bezirk. Da stehen auch überall Füchse rum. Habe ich aber auch erst ganz vor kurzem.
Das wusste ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Jetzt ist mir alles klar.
Ja.
Aha.
Deswegen laufen die da auch rum. Es ist nur eine Faserhase in der Inszenierung von Ute Willing, läuft noch bis zum 31. Mai in der Komödie Am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf.
Und das ist so schön.
Danke, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.